den 49. Paragraphen. Der Wertsack ist ein Beutel, der aufgrund seiner besonderen Verwendung im Postbeförderungsdienst nicht Wertbeutel, sondern Wertsack genannt wird, weil sein Inhalt aus mehreren Wertbeuteln besteht, die in den Wertsack nicht verbeutelt, sondern versackt werden. Sollte es sich bei der Inhaltsfeststellung eines Wertsackes herausstellen, dass ein in einen Wertsack versackter Versackbeutel statt im Wertsack in einen der im Wertsack versackten Wertbeutel hätte versackt werden müssen, so ist die in Frage kommende Versackstelle unverzüglich zu benachrichtigen. Ich verstehe es auch nicht ganz, aber eins ist klar, es gibt bei der Deutschen Bundespost Wertsäcke und dann gibt es eine kleinere Einheit, Wertbeutel, die in den Wertsäcken drin sind. Bei der Gelegenheit möchte ich ganz herzlich einem Postmitarbeiter zum Geburtstag gratulieren. Ich weiß gerade nicht, ob er da ist, hatte gestern Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Wertsack mit Wertbeuteln. Was hat das mit Advent zu tun und was hat das mit Johannes 1, den ersten Versen zu tun? Man könnte sagen, dass Christus selbst Gottes Wertsack für uns ist und dass Weihnachten eigentlich der große Tag der Bescherung ist, wo dieser Wertsack sich öffnet und wo uns die darin enthaltenen Wertbeutel ausgehändigt werden. Und Johannes 1, dieser Abschnitt, mit dem wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen werden, der ist selbst auch so etwas wie ein Wertsack und wir werden diese 7 Wertbeutel, diese 7 Perlen, wir werden die Woche für Woche auspacken. Also auch so ein wenig Adventskalender, jetzt eher so Sonntag für Sonntag, Gottesdienst für Gottesdienst, aber es gibt da immer etwas auszupacken, ein Wert auszupacken. Und genau. Vielleicht könntest du, Nick, die Navigation übernehmen. Ich kriege hier nichts geregelt. Sehr schön. Also Johannes 1, die Verse 1 bis 14, die werden wir uns in den nächsten Wochen ansehen. Und das ist unser Fahrplan. Also diese 7 Wertbeutel könnte man jeweils bezeichnen mit Anfang, Wort, Leben, Licht, Herrlichkeit, Gnade und Wahrheit. Und wir beginnen heute mit Anfang. Ich lese uns die ersten Verse aus dem Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge, auf das alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ich spreche nochmal ein Gebet. Jesus, wir danken dir, dass du selbst unter uns bist. Das hast du deinen Jüngern versprochen, dass du sie nie verlässt, dass du bis ans Ende der Tage bei ihnen bleibst. Und wir bitten dich, dass du uns diese Worte über dich, über deine Person, über deine Bedeutung, über all die Werte, die du mitbringst, wir beten, dass du uns diese Worte aufschließt, dass wir wirklich etwas auspacken und mitnehmen können. Dass wir dich selbst auspacken und mitnehmen können. Amen. Also es geht jetzt zunächst um diesen ersten Begriff Anfang. Alles auf Anfang habe ich diese Predigt überschrieben. Ich möchte euch zu Anfang von einem besonderen Wortereignis erzählen. Und zwar unser jüngerer Sohn, als der ein Jahr alt war, ich schätze so anderthalb, waren wir mal mit der ganzen Familie essen, bei seinen Großeltern, Onkels und Tanten. Wir waren in einem Lokal, wie gesagt, und da gab es Kinderstühle und wir haben natürlich unseren anderthalbjährigen Noah da in den Kinderstuhl gesetzt und haben selber so abgelegt und unsere Plätze eingenommen und auf einmal sagte der Kleine, bitte ranrücken. Das war wirklich ein besonderes Wortereignis. Der arme Kerl, also er kam nicht ganz ran. Er war sozusagen der Tisch mit seinen Gütern da drauf, der war nicht in Reichweite und deshalb hat er verständlicherweise diese Bitte geäußert, bitte ranrücken. Es ist blöd, wenn man mit etwas anfangen will, aber man kann eben nicht anfangen. Der Anfang liegt irgendwie nicht in Reichweite. Und das sind so die ersten Anfänge, die ich mal in unser Blickfeld rücken möchte. Die erste Sorte von Anfängen, nämlich Anfänge, die nicht in unserer Reichweite liegen. Es gibt bestimmte, sogar sehr bedeutungsvolle Anfänge, die liegen nicht in unserer Reichweite und wir sind darauf angewiesen, dass uns jemand ranrückt. Im optimalen Falle bekennen wir uns dazu, im optimalen Falle wissen wir, an wen wir diese Bitte richten müssen, bitte ranrücken. Es sind eigentlich sogar die wichtigsten Dinge in unserem Leben, die nicht in unserem Radius liegen. Wir halten das schwer aus, aber die wichtigsten Anfänge unseres Lebens, die liegen nicht so wirklich in unserer Reichweite. Angefangen damit, dass es uns gibt. Dass es uns gibt, wir haben nicht entschieden, jetzt wollen wir mal leben. Wir haben uns noch nicht mal entschieden, wo und welche Eltern wir haben wollen. Sondern das liegt vollkommen außerhalb unserer Reichweite. Wir finden uns einfach vor im Leben, in Familie, hoffentlich in intakter Familie. Wir wachsen in irgendeiner Nation auf, in irgendeiner Kultur. Aber das ist ein Anfang, der liegt nicht in unserer Hand. Der Anfang unseres eigenen Lebens. Erstmal liegt er daran, dass zwei Menschen angefangen haben, beispielsweise in einer Kleingruppe, Kontakt miteinander aufzunehmen. Da hat sich das so angebahnt. Aber das ist so ein Anfang, der liegt nicht in unserer Hand. Unser eigener Lebensanfang liegt außerhalb unserer Reichweite. Aber es gibt auch viele kleine Anfänge, wenn wir eben im Restaurant sitzen und jetzt zwar dicht am Tisch sitzen, aber das Menü kommt irgendwie nicht. Wenn wir in der Bushaltestelle warten und irgendwie wegen der vielen Baustellen in Osnabrück ist der Fahrplan wieder anders und die Fahrt fängt nicht so richtig an. Wir haben nicht in der Hand, wann die nächste Kasse geöffnet wird. Also es gibt im Kleinen wie im Großen Anfänge, die liegen nicht in unserer Hand. Im Anfang war das Wort. So fängt unser Abschnitt an. Und wenn überhaupt, dann war das ein für uns alle völlig unverfügbarer Anfang. Und das Spannende ist, Johannes, der hier seinen Bericht beginnt, seinen Bericht über Jesus, er spielt hier ganz deutlich an auf den Beginn, auf den Anfang der Weltgeschichte. Im Anfang war das Wort. Im Anfang, damit zitiert er das, was auf der ersten Seite der Bibel steht, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und dann geht es weiter und es ward Licht im Lutherdeutsch. Es wurde hell. Und hier sind wir bei dem, was bei dem ersten Punkt, den der Apostel Johannes macht. Wenn Gott spricht, wenn Gott etwas sagt, dann ist es nicht bloß Text, sondern in dem Wort steckt auch die Kraft zur Durchsetzung. Dafür gibt es viele Hinweise, die wir in der Bibel finden. Psalm 33, 9. Denn er sprach und es geschah, er befahl und schon war es da. Eine ganz eindrückliche Stelle bei der Berufung des Propheten Hesekiel. Da hat er, das ist bei Propheten so üblich, da hat er eine Vision des Thrones Gottes und er sinkt kraftlos zu Boden. Dann heißt es in Hesekiel 2, im ersten oder zweiten Vers, dann sagte Gott von seinem Thron aus zu dem da niederliegenden Propheten, Menschenkind, steh auf. Und dann wird sehr im Detail beschrieben, oder Hesekiel beschreibt, während ich diese Worte hörte, kam Kraft in mich und richtete mich auf. Also mit dem, was Gott gesprochen hat von seinem Thron aus, das war nicht einfach eine Anforderung, die diesen armen Menschen da mit sich alleine gelassen hätte, sondern mit diesem Text kam die Kraft, den Menschen aufzurichten. Es gibt häufig im Alten Testament die Formel, das Wort des Herrn geschah zu so und so. Daher kommt dieser Begriff Wortereignis. Ein bedeutender Unterschied zu unserer Sprache. Mit unserer Sprache ist es ganz anders. Wenn wir reden, sagt ja auch, ne? Worte sind Schall und Rauch. Das ist der Unterschied zwischen unserer Rede, zwischen unseren Worten und der Rede Gottes und dem Wort Gottes. Wenn Gott spricht, dann geschieht es. Manchmal geschieht es mit einer gewissen Verzögerung, sodass man den Anschein oder dass dieses Wort den Anschein erweckt, dass da nicht diese Kraft drin steckt. Aber gerade zum Beispiel beim Propheten Jesaja sagt Gott sehr deutlich, wenn ich mein Wort schicke, es wird ausrichten, wozu ich es sende. Es kann eine gewisse Verzögerung geben, aber es richtet aus, wozu es gesandt ist. Jetzt sind wir schon sehr stark bei Wort. Ich mache jetzt eine eckige Klammer zu. Nächsten Sonntag haben wir einen wunderbaren Gastprediger, Klaus Pache, und der wird vor allen Dingen über das Wort zu uns sprechen. Der Punkt, den Johannes macht, ist eben am Anfang dieses Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Es geht um diese Eigenart, dieses Wort hat Kraft und es vollzieht, es vollstreckt genau, was es sagt. Und die Überraschung kommt dann sozusagen in Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Also Johannes sagt, Jesus, die geschichtliche Figur, Jesus von Nazareth, ist eigentlich und in Wahrheit dieses Wort, das wir aus dem Schöpfungsbericht kennen. Er ist sowohl Information, sowohl Wort, sowohl Text, als auch Kraft. Beides. In ihm kommt beides. Unverfügbare Anfänge, dass es uns gibt, dass wir anfangen zu sprechen, unser jüngerer Sohn. Ja, also das Überraschende war, er hatte bis dahin noch gar nichts gesagt. Nur so ein paar Tiergeräusche, entsprechend seinem Namen, Noah, kannte er sich mit Tiergeräuschen aus. Aber wir waren als Großfamilie, wir waren erschüttert, als da auf einmal ein akzentfreier, perfekter Zwei-Wort-Satz aus dem Kerl rauskam. Wir haben sofort nachgedacht, was hat er wohl schon alles verstanden? Ja, also wenn man dann merkt, jemand ist wirklich sprachfähig und sagt da, bitte ranrücken. Genau, aber dass er das angefangen hat, dass er angefangen hat zu reden, das lag natürlich daran, dass seine Eltern, seine Angehörigen, sein großer Bruder, dass wir alle mit ihm gesprochen haben. Dass wir als Menschen anfangen zu reden, liegt auch nicht in unserer Hand, sondern es hängt daran, dass da andere Menschen sind, andere Wesen, die uns ansprechen und ansprechen und ansprechen, bis wir Antwort geben können. Auch ein Anfang, der überhaupt nicht in unserem Radius liegt. Wie gut, dass wir alle angesprochen wurden. Also unverfügbare Anfänge. Die zweite Sorte von Anfängen, die wir alle auch sehr gut kennen, versäumte Anfänge. Anfänge, die wir nicht gebacken kriegen. Bei uns ist es eben nicht so. Ne? Wenn mein Wort geschieht, dann heißt es noch lange nicht, dass das auch passiert, was ich sage. ich bin die letzten Wochen mit so einem unguten Lebensgefühl unterwegs, dass ich immer mehr weiß und immer weniger davon umgesetzt bekomme. Wir machen mit ein paar leitenden Mitarbeitern unserer Gemeinde, wir nehmen teil an einem Videotraining. So einmal im Quartal haben wir einen Seminartag hier und da strahlen wir Referate aus zu Themen, die rund um Menschenführung gehen. Und ich habe da so viele gute Sachen gehört, dass ich auch ein wenig erschlagen bin und dass ich nicht genau weiß, wo soll ich jetzt eigentlich anfangen, was ist jetzt eigentlich das Nächste. Ich war vor 2 Wochen auf unserer Pastorentagung von unserem Gemeindeverband, dem Mühlheimer Verband, und wir haben uns mit einem sehr bekannten Thema in kirchlichen Kreisen beschäftigt: Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, politische Verantwortung. Also es geht um diese Dinge: Weltverantwortung, politische Verantwortung. Was haben wir als Gemeinden für eine Verantwortung für unser Gemeinwesen, für unsere Kommune, für unsere Städte, zum Beispiel für den Wohnraum in unseren Städten? Was haben wir als Gemeinde für weltweit für Verantwortung für die Nöte, für den Welthunger, für die Umwelt, Umweltverschmutzung und inwiefern das für uns ein Thema ist? Was passiert mit weggeworfenen Handys? Wie ist das mit unserer Bekleidung? Wo wurde die produziert? Unter welchen Bedingungen? Unser ökologischer Fingerabdruck. Menschenhandel, ein Riesenthema. Es gab noch nie so viele Sklaven wie heute, obwohl rechtlich Sklaverei abgeschafft wurde. Also es gibt riesige Themenfelder, die danach schreien, dass man sich ihrer annimmt. Und so vieles von dem, was ich gehört habe, ich habe die Befürchtung, dass es irgendwie versackt und verbeutelt wird, aber eben verschwindet. Und ich habe manchmal Sorge, dass ich eine ungute Gewohnheit entwickle, dass ich mich dahin konditioniere, immer weniger umzusetzen von dem, was ich eigentlich weiß. Und ich glaube, dass das wirklich so ein bisschen ein Problem ist unserer Tage. Wir haben Zugriff auf so viel Information wie keine Generation vor uns. Wir wissen so viel. Und wir entwickeln eben eine ungute Gewohnheit abzustumpfen und dass wir keine Konsequenzen aus unserem Wissen mehr folgen lassen. Versäumte Anfänge. Und das belastet uns. Und wir sind dann mit einem Sack von Hypotheken, von Schuld unterwegs. Mit einem unguten Gefühl. Dinge versacken sozusagen im Keller unseres Lebens. Wir wissen, man müsste mal daran, das müsste man mal machen, aber Jahr um Jahr vergeht und wir kommen einfach nicht dazu. Anfänge, wir haben Anfänge, die unverfügbar sind auf der einen Seite, wo wir manchmal danach uns sehnen, wann fängt es endlich an? Saat und Ernte, auch das, wir kriegen immer alles in unseren Läden, aber eigentlich, es gibt für alles, auch für jeden bestimmten Genuss gibt es eine bestimmte Zeit und dann müssen wir warten, bis eine bestimmte Erntezeit einfach anfängt. Und das fällt uns manchmal schwer auszuhalten. Unverfügbare Anfänge. Und wir haben sehr verfügbare Anfänge. Es gibt viele Dinge, die könnten wir anfangen, aber wir kriegen es nicht geregelt. Belastende Anfänge, weil wir sie versäumen. Und dann gibt es drittens die geschenkten Anfänge. Im Galaterbrief heißt es: Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Der Anfang ist schon mal gemacht. Der Anfang der Welt ist schon mal gemacht. Und die Erneuerung unserer kaputten, zerbrochenen Welt, der Anfang ist auch gemacht. Und das hat der Schöpfer selbst, das hat Gott selbst in die Hand genommen. Er ist selbst in dieser Person Jesus gekommen und er hat den Anfang gemacht. Der große Anfang zur Erneuerung der Welt und zur Erneuerung unseres Lebens ist getan. Wir werden gleich miteinander das Abendmahl feiern und dieses Abendmahl, das bringt unglaublich treffend zum Ausdruck, wie wir uns einreihen können und eingliedern können in diesen Anfang, den Gott selbst gemacht hat. Ich finde das so spannend, dieser Tisch, dieser Abendmahlstisch, eigentlich ist es der längste Ausziehtisch der Welt. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Christen, aber es werden Millionen sein, die an diesem Tag Auch das Abendmahl feiern. Durch alle Generationen wird es gefeiert. Durch alle Gesellschaftsschichten. Arm und reich, gebildet und ungebildet. Männer, Frauen, Kinder, Alte. Alle sitzen an diesem Tisch. Und dieses Abendmahl ist versinnbildlich in wunderbarer Art und Weise, wie wir in diese Veränderung der Welt, in die Erneuerung der Welt mit hineingenommen werden können. Wir nehmen dieses Wort, Jesus Christus, dieses Wort, diese Person, wir nehmen sie zu uns. Jesus hat beim ersten Mal gesagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, ich gebe ihn für euch. Nehmt ihn zu euch. Die Art und Weise, wie Christus dein Leben erneuert, egal wie viele Anfänge du versäumt hast und egal wie viele Anfänge du herbeisehnst, die Art und Weise, wie Gott dein Leben erneuert ist, du nimmst ihn zu dir und mit ihm kommt eben nicht nur Wort, sondern mit ihm kommt auch Ereignis, mit ihm kommt auch Kraft. Ich finde das so tröstlich, gerade angesichts des Ballastes von Anfängen, die ich versäumt habe, die wir versäumt haben, zu wissen, ich kann dieses Wort im Glauben zu mir nehmen, ich kann es genießen. Genauso real, wie wir gleich Brot und Wein zu uns nehmen werden, beziehungsweise Traubensaft eigentlich. Genauso real, wie wir Brot und Wein zu uns nehmen, genauso real nehmen wir Christus in unser Leben auf und damit ist der große Anfang gemacht. Und in ihm, wenn wir ihn zu uns nehmen, je mehr Raum wir ihm geben in unserem Leben, desto mehr dürfen wir damit rechnen, dass auch Gestalt und Tat kommen und Kraft zur Umsetzung. Willst du neu anfangen? Du kannst es. Bist du persönlich bereit zu sagen, bitte ranrücken? Ja, ich will an diesen Tisch, an diese längste Tafel der Welt. Ich will da rangerückt werden. Du bist heute schon rangerückt an diese Tafel. Das Abendmahl wird ja in unterschiedlichen Arten und Weisen ausgeteilt in Kirchen. In den meisten Kirchen kommt die Gemeinde nach vorne und empfängt das Abendmahl. Bei uns minimalster Aufwand. Das Abendmahl wird auf euch zukommen. Es wird an euch vorbeigehen. Ihr müsst euch nicht mal bewegen. Beides hat was für sich. Ich finde es auch schön, wenn man kommt, weil man dadurch bewusster signalisiert, ich will Christus aufnehmen. Ich will ihn mit seiner Kraft, mit seiner Fülle, mit seiner Liebe, mit all seinen Wertbeuteln, ich will ihn bei mir haben. Und das andere ist aber auch schön, weil es stark macht, dass Gott wirklich gekommen ist. Gott ist gekommen, er hat die große Distanz überwunden. Er hat das, was unverfügbar ist, was nicht in unserer Reichweite ist, diese Distanz, die hat er überwunden. Er hat uns rangerückt. Willst du neu anfangen? Du kannst es, selbst als 80-Jähriger. Du kannst an diesem Tisch reinen Tisch machen. Die versäumten Neuanfänge der letzten 90 Jahre werden dir vergeben. Deshalb ermutige ich dich, setz alles auf Anfang. Alles auf Anfang heißt so, neu anfangen. Neu anzufangen, es kostet manchmal Überwindung. Manchmal, wenn man eine ganze Strecke unterwegs ist im Leben oder vielleicht auch im Glauben, dann kostet es Mut zu sagen, ich fange neu an. Ich fange ganz klein an. Dieser Tisch ist so ein Tisch und das ist eigentlich die Bedingung dafür, dass wir Platz nehmen, dass wir sagen, ich will neu anfangen mit dir. Dieses lebendige Wort, Jesus, es war unterwegs und rief Menschen und sagt, folge mir nach. Dieses Wort hat nicht gesagt, eile mir voraus, sondern es hat gesagt, folge mir nach. Alles auf Anfang. Gott fängt mit Menschen an, die bereit sind, sich klein zu machen und die bereit sind, sich hinter dieser Gestalt, hinter diesem Erlöser einzureihen. Vielleicht hast du vieles versucht umzusetzen, aber du bist dabei vorausgeeilt irgendwie. Es fällt uns schwer, geduldig zu sein und auch darauf zu warten, dass durch Christus in unserem Leben bestimmte Dinge endlich anfangen. Aber du darfst wissen und ich sage dir zu, wenn Jesus in deinem Leben ist, die Dinge werden Schritt für Schritt beginnen. Und er bringt die Kraft zur Durchsetzung und zur Aufrichtung und zur Lebensveränderung. Er bringt sie mit sich, viel stärker, als du mit deinen Versuchen und deinen Appellen PS auf die Straße bringen kannst. Wir kennen das, wir bemühen uns manchmal, wir arbeiten manchmal an uns, wir sind manchmal hart mit uns, wir wollen neue Gewohnheiten entwickeln. In gut 4 Wochen geht das wieder los, diese Sache mit neuen Gewohnheiten zum Jahreswechsel. Man kann das machen, sich neue Dinge vornehmen. Aber es liegt viel mehr darin, viel mehr Kraft darin, sich einzureihen hinter Christus und darauf zu vertrauen, dass er zur rechten Zeit die Kraft schenken wird für den Anfang, der in deinem Leben ansteht. Bitte ranrücken. Du kannst nachher, wie gesagt, du kannst hier nach vorne kommen, wenn du einen Neuanfang im Glauben machen willst. Es ist gut, das festzumachen, auch mit einem Zeugen, also mit einem Beter. Man kann auch um Hilfe bitten. Ich weiß, ich möchte gerne einen Anfang mit Gott machen. Ich weiß nicht so genau, wie. Und dann sind hier Leute, die dir helfen können. Auch schon mal der Hinweis, nächsten Sonntag soll auch ein Sonntag sein, wo wir einladen, zu Christus zu kommen, ihn in sein Leben aufzunehmen. Vielleicht gibt es Leute in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, in deinem Büro, die auch so irgendwie diesen Ruf auf den Lippen tragen, bitte ranrücken. Die vielleicht irgendwie sich nicht richtig zugehörig fühlen, wer auch immer. Aber es sind Menschen in deinem Umfeld, verbal oder nonverbal, rufen sie das aus, strahlen sie das aus. Bitte ranrücken. Überleg dir, ob du nicht jemanden nächsten Sonntag hier mit ranrückst, jemanden einlädst, mitzukommen. Bin sehr gespannt auf kommenden Sonntag. Amen.